Sie hören SBS German.
Vom Profi auf der Tour zum Coach am Spielfeldrand. Frank Moser, der kennt den Tennissport aus beiden Perspektiven, wie sich das Leben als Trainer anfühlt, warum Matchanalyse heute fast Wissenschaft ist und was ihn am Doppel bis heute begeistert. Darüber und über vieles mehr spricht er mit mir jetzt im Interview. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, mit uns zu sprechen.
Ja klar, freue mich.
War ja wahrscheinlich jetzt viel los für dich jetzt die letzten Wochen im Sinne von Tennis schauen, Tennis denken, Tennis, alles Tennis. Das ist wahrscheinlich ja eh in deinem Leben so, aber Australian Open, ja, was für eine Riesenveranstaltung. Es nimmt ja wirklich unglaubliches Ausmaß an, das ist echt Wahnsinn. Wie hast du das erlebt?
Ja klar, ich bin ja schon lange dabei, immer am Anfang als Spieler, dann als Coach. Jetzt dieses Jahr war ich ja gar nicht als Coach dabei, ja, sondern nur als Spectator. Ich war die erste Woche war ich noch in Deutschland, weil ich mit meinem Sohn nach Deutschland geflogen bin. Und dann war ich jetzt ein paar Matcher, war ich da. Ich habe das Viertelfinale habe ich gesehen von Sinner gegen Shelton und dann beide Halbfinale habe ich gesehen und dann gestern Finale nur im Fernsehen. Ja.
Du warst viele Jahre ja selbst auf der Tour unterwegs. Heute stehst du am Spielfeldrand, trainierst andere Spieler, talentierte Spieler. Wann hast du gemerkt, jetzt ist die Zeit gekommen, die Seiten zu wechseln?
Oh, ich habe ziemlich lang gespielt. Ich war 40, wo ich noch meine letzten Turniere gespielt habe. Ich habe dann Doppel gespielt die letzten 10 Jahre von meiner Karriere. Und ja, eigentlich hätte ich wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weiter gespielt, weil Doppel kannst du ja noch ziemlich lang spielen. Da gab es welche, die haben noch gespielt bis 45. Aber ich hatte dann, wir waren kurz vor der Geburt von unseren Kindern und dann habe ich gesagt, jetzt reicht's langsam. Mein Knie hat mir ein bisschen Probleme gemacht, war dann die richtige Zeit einfach und ich war dann auch ready für was Neues.
Ja, wie war das für dich so, der Perspektivwechsel? Also auf dem Court hat man ja das Glück selbst in der Hand. Gut, jetzt im Doppel kommt es auch auf den anderen Mitspieler, den Partner drauf an. Aber wie hast du das so erlebt in deiner Anfangszeit gerade als Trainer, als Coach, dann quasi nicht direkt involviert zu sein, sondern nur coachen zu können, nur in Anführungsstrichen. Aber war das schwierig? Also, oder hast du quasi die Schläge versucht, selbst im Gedanken selbst irgendwie mit übers Netz zu bringen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist also, ich sag mal, mein Traumjob, ja, also was mir am allermeisten Spaß macht, ist selber Tennis zu spielen, ja, und auch selber Turniere zu spielen und so. Aber das geht halt dann nicht mehr, weil du wirst halt einfach zu alt, der Körper macht nicht mehr mit und so, ja. Und dann ist mein just danach Traumjob ist dann eben zu coachen. Also ja, es macht mir einfach viel Spaß. Ja, wie soll ich das beschreiben? Es ist halt eine ganz andere Art von Druck und so. Man ist nicht mehr so selber auf dem Platz, ja. Man wird nicht mehr so, man spürt nicht mehr so den Druck, dass man jetzt gewinnen muss. Natürlich wird man auf der anderen Seite viel nervöser, wenn man draußen sitzt und schaut den anderen zu. Ist schwieriger als selber zu spielen, ja. Also, ja, wie soll ich das beschreiben? Ja, man hat aber nicht mehr so den Druck vom Ranking und finanziell, dass man jetzt da gewinnen muss und so, sondern es ist halt eine andere Art von Druck, ja. Und vielleicht ein bisschen einfacher als selber zu spielen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn man selber spielt, gewinnt vielleicht noch besser, ja, hat man noch besseres Gefühl, ja. Weiß ich ehrlich gesagt, da müsste ich nochmal drüber nachdenken. Muss mich morgen nochmal fragen. Gar nicht so einfach zu beantworten.
ändert sich vielleicht auch mit der Woche oder mit dem Monat, je nachdem, wie man sich da so ein bisschen fühlt, was das angeht. Aber wenn ich jetzt so die Tennis-Coaches sehe, ich stelle mir vor, das ist ein ganz anderer Beruf jetzt als natürlich klassisch, was ich so ein Fußballtrainer oder sowas, den man sich vorstellt, der da irgendwie an der Tafel steht und hier wie Dreierkette, Viererkette, was auch immer, Doppelpass und dann machen wir hier Folgendes und so weiter und so fort. Das ist ein Teamsport. Wie ist das jetzt mit so einem individuellen Sport, also wie Tennis? Da ist man ja als Trainer wahrscheinlich ja alles irgendwie in einer Person oder irgendwie psychologische Aufbauarbeit, mentale Stärke. Das ist ja wirklich ein One-on-One. Wie muss man sich das vorstellen, so in der alltäglichen Arbeit?
Ja, klar, das ist als Tennistrainer, also als Tenniscoach auf der Tour machst du eigentlich alles, ja. Also gut, manche Spieler haben natürlich dann auch noch einen Fitnesscoach dabei und einen Mentaltrainer und Physio und so, ja. je besser die Spieler oder je mehr die verdienen, je mehr können die sich natürlich das Team dann auch größer machen und leisten, ja. Aber wenn du normalerweise bist du als Coach, gehst du morgens zum Frühstücken und dann gehst du zusammen ins Gym, machst Warm-up, ja, also eine Stunde vielleicht im Fitness und Warm-up und so erst und dann gehst du auf den Tennisplatz, trainierst mit denen oder die trainieren mit jemand anderen und du bist halt dabei, sammelst Bälle, tust halt auf die Technik gucken, dass alles passt. Ja. Dann, sag mal, der trainiert vielleicht der Spieler dann einmal am Tag mit einem anderen Spieler und dann das zweite Mal, die zweite Einheit am Tag würde man dann vielleicht alleine mit seinem Spieler machen, wo man dann an bestimmten Sachen arbeitet, wie zum Beispiel Aufschlag oder was vielleicht der jetzt gar nicht so gut fühlt. Wenn er seine Vorhand nicht fühlt, dann tut man ein bisschen an der Vorhand arbeiten oder Volley, erste Volley, gibt es verschiedene Drills. Jeder Spieler hat natürlich ein bisschen eine andere Spielart, ja. Also ich habe eine Zeit lang den Ivo Karlovic betreut, der hat natürlich einen riesen Aufschlag gehabt, da hat man dann mehr so Aufschlag zur Volley geübt, ja. Mit dem anderen Spieler trainiert man vielleicht mehr Return. Jetzt den Spieler, mit dem ich jetzt demnächst auf Turniere gehe, der muss ziemlich viel am Return arbeiten. Da macht man ein bisschen mehr Return, ja. Also es kommt immer drauf an, ja. Dann geht man noch Fitness machen und so. Und dann oft auch abends auch noch essen, ja. Also es kommt drauf an, ja, wie der Spieler so ist, ob der dann vielleicht seine Freundin dabei hat oder nicht, ja. Ja. Also jeder ist ein bisschen anders, aber es ist auf jeden Fall ein Fulltime-Job. Dann tust du dann die Gegner analysieren. Also wenn du dann weißt, der spielt morgen gegen irgendeinen, dann guckst du dann im Videos von dem Spieler an. Und es gibt so Tennis IQ heißt es.
Ja.
Das ist eine super coole Seite. Da kannst du dann alle Stats gucken von deinem eigenen Spieler oder von deinem Gegner. Kannst dann gucken, wie oft serviert er auf die Vorhand, wie oft serviert er auf die Rückhand, wie oft serviert er auf die Vorhand bei wichtigen Punkten oder bei Breakbällen. Wie spielt er auf Hartplatz, wie spielt er auf Sand, wie oft gewinnt er, wenn er zum Beispiel, wenn du ihm auf der Rückhand anspielst, oder wie gut spielt er Vorhandcross, wie gut spielt er Rückhandcross, also wenn du dann zum Beispiel siehst, der gewinnt nicht so viele Punkte, wenn er Vorhandcross spielen muss, dann versuchst du dann halt so ein bisschen in die Vorhandcross-Rallye reinzubekommen, ja.
Ja.
Aber du musst natürlich auch auf deinen Spieler gucken, ja. Du musst immer erst gucken, wie spielt dein Spieler, ja, und das dann irgendwie anpassen mit dem Gegner, ja.
Ja.
Solche Sachen, ja. Match-Analyse, genau. Und dann Trainingspartner suchen. Dann, ja. wenn die keine Agenten haben, dann machst du auch noch, guckst noch so Hotel reservieren, Flüge buchen und so Zeugs mache ich auch meistens, ja.
Wahnsinn.
Also im Prinzip so alles, ja.
Ja, wirklich.
Bisschen Kindermädchen auch, Babysitter. Ja,
unglaublich. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist wirklich ein absoluter 24-7-Job, dann, wenn du dann irgendwie dann, wenn die, so einen Spieler betreust oder Spielerin. Gerade das, was du angesprochen hast, auch dann die Trainingspartner, könnte man vielleicht auch so eine Art, also wie so ein Sparringspartner stelle ich mir das vor, also beim Boxen oder so jetzt, um eine Parallele zu ziehen, irgendwie den Gegner analysieren und dann versucht man ja auch immer einen auf den Platz zu stellen, deinem Spieler gegenüber oder deiner Spielerin gegenüber, der dann ja versucht zu emulieren, wie der andere Spieler spielt. Das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, um wieder dann teilweise auch den passenden Trainingsspieler oder Spielerin zu finden, oder?
Ja, das muss aber nicht unbedingt sein, also du musst jetzt nicht unbedingt... Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel mein Spieler morgen gegen einen Linkshänder spielt, ja, dann würde man vielleicht einen Linkshänder suchen fürs Training. Mhm. Weißt du, dass der sich schon mal an den Ausschlag gewöhnt und so. Ich meine, klar, ich bin jetzt Rechtshänder, ich kann ja jetzt nicht plötzlich mit links mit dem spielen, ja.
Ja.
Also was ich ganz gut kann, ich kann den Aufschlag kann ich so machen wie so ein Linkshänder, ja, das mache ich dann sogar manchmal. Aber ja, da würde man halt vielleicht so einen ähnlichen Spielertyp suchen, ja, oder wenn er jetzt zum Beispiel gegen einen Bublik spielt, der jetzt einen Monster-Ausschlag hat, dann würde man vielleicht einen anderen Trainingspartner suchen, der auch einen sehr guten Ausschlag hat, dass er ein bisschen was ähnlich sieht. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn das dann nicht klappt. Ja. Also weißt du, die spielen ja jeden Tag und die können sich, man kann sich dann relativ schnell auch drauf einstellen, wenn jetzt dann ein Linkshänder kommt, ja, und du hast nicht mit dem Linkshänder trainiert, das passt schon, das kriegst du trotzdem hin. Ja. Du weißt ja, wie ein Linkshänder spielt. Ja,
ja, ja,
aber ja, man versucht natürlich auf dem Belag ein bisschen zu spielen. Also jetzt klar, wenn wir jetzt nächste Woche auf Hartplatz spielen, würden wir jetzt nicht auf Sand trainieren oder so, ja.
Ja, verstehe.
Aber man würde wahrscheinlich trotzdem eher immer an seinem eigenen Spiel arbeiten, als jetzt zu arg auf den Gegner gucken. Schon ein bisschen, klar. Also ich weiß, der Roger hat sich zum Beispiel immer Linkshänder mit in die Preseason, in die Offseason genommen, weil der halt gegen Rafa sich ein bisschen einstellen wollte. Aber ja, Also das muss man nicht so übertreiben. Ich glaube, es ist besser, man schaut meistens auf sich selber, versucht sich zu verbessern, dann gewinnt man mehr Matches, als wenn man nur auf die Gegner guckt, so ungefähr.
Ja, und dann gibt es wahrscheinlich noch einen Unterschied, ob man jetzt quasi einer der Top-5-Spieler ist oder vielleicht Top 20 oder darunter, weil natürlich da der Fokus ganzer Nationen auf einem liegt. Also das hat man natürlich jetzt bestes Beispiel bei der deutschen Tennishoffnung Alexander Zverev mitgekriegt. Da wird ja wirklich alles analysiert, wie er jetzt sein Spiel verändert hat, warum er jetzt vielleicht so erfolgreich durch die Vorrunden gegangen ist und weniger defensiv gespielt hat und so weiter und so fort. Da habe ich mich aber auch gefragt, ist es wahrscheinlich, also was für eine Last das natürlich auf einem sein muss, wenn man sagt, okay, ich versuche jetzt hier mein Spiel umzubauen, und wie sehr kann man das überhaupt? Also man hat ja vielleicht einen Spielstil, den man spielt, wie sehr kann man da wirklich das dann noch in seiner Karriere, gerade wenn man jetzt auch noch ein bisschen weiter schon in seiner Karriere ist, der ist ja auch schon 27 bei Zverev jetzt, wenn wir bei ihm bleiben, wie realistisch ist das überhaupt, das nochmal umzustellen oder zu ändern, wirklich den Stil?
Ich glaube, wenn man richtig gut ist, kriegt man das schon hin, ja. Also der Rafa hat sich ja auch ein bisschen umgestellt, hat dann angefangen, viel aggressiver zu spielen irgendwann, weil er halt wusste, sonst kann er gegen Djokovic und so nicht mehr gewinnen, ja. Mhm. Und das Material und die Bälle, es ändert sich ja auch alles. Du musst mit nur reinspielen. Ja, klar, der Sascha, ich fand, meiner Meinung nach, stand da also oft zu weit hinter der Grundlinie. Jetzt hat er ein bisschen aggressiver gespielt. Es hat eigentlich ganz gut geklappt. Hm. Aber er hat ja vorher auch schon ein gutes Ergebnis gemacht, ja. Nee, der kriegt es schon hin, der muss halt offen dafür sein. Das sind manche Spieler, sind mehr offen als andere. Ja. Denke ich, ja.
Ja.
Aber klar, ich sag mal so, Change ist ja, mögen wenige, gell? Aber klar, man muss, ist schon gut, wenn man es versucht, ja. Man kann ja auch das versuchen, und wenn es klappt, dann ist auch nicht so schlimm, dann versucht man wieder was Neues, ja. Also zum Beispiel, ich als Trainer sage auch immer, wenn ich jemanden coache, sage ich immer, hör zu, mein Job als Trainer ist eigentlich einfach nur, ich schmeiß dir Ideen zu, weißt du, versuch der, spiel doch mal deine Vorhand so, ja, versuch mal deinen Ausschlag so, und manche Sachen klappen vielleicht für dich und manche Sachen nicht, weißt du, aber du probierst es einfach aus, ja.
Ja.
Und ich sag mal, nur weil ich jetzt zu dir sage, hey, ich spiel die Vorhand so, und ein anderer Trainer sagt vielleicht, nee, ich spiele die Vorhand so, heißt jetzt nicht, dass ich recht habe und der liegt falsch, ja, weil jeder hat ja eine andere Vorhand und jeder hat einen unterschiedlichen Spielertyp oder so, ja. Ich meine, schau dir mal Medvedev an.
Ja.
Ich meine, den würde ich ja verklagen, der meinem Sohn so eine Technik beibringt. Aber der war Nummer 1 in der Welt, ja. Also, weißt du, das heißt ja, es ist ja nicht so one way.
One size fits all oder one method fits
all.
Ja,
genau. Also, ja. Und deswegen probier es einfach aus. Und klar, wenn der Sascha jetzt probiert hat, das werden mir einige wahrscheinlich gesagt, er muss näher an der Nierlinie stehen. Mehr Gas geben, dann beim Ausschlag hat er auch ein bisschen geändert, dass er den Ball nicht so arg hochwirft, was ich finde ein super Change war, ja. Klar, der kann vielleicht auch noch mehr ändern, also ich hoffe, dass er noch einen Grand Slam gewinnt, klar. Und natürlich als Deutscher, weißt du, da merkst du halt mehr, wie da analysiert wird, ja. Klar, in anderen Ländern sind es dann vielleicht die Franzosen und so, ja. Ich meine, was ich mir halt wünschen würde, dass es halt mehr positiv analysiert wird immer, ja.
Ja.
Nicht negativ, aber ja gut, so ist es halt.
Ja, aber es ist natürlich auch schwierig, wenn man aktuell der Leuchtturm ist, so für im Herrenbereich, wo halt alle hinschauen, weil irgendwie eine Nation ja immer jemand gerne hat, natürlich hinter dem sie stehen kann oder der sie quasi repräsentiert. Da kommen wir natürlich dann dazu, zu der Frage, wie sieht es denn mit den Talenten, mit dem Nachwuchs aus und mit der Talententwicklung? Wie hat sich das verändert im Vergleich zu deiner Zeit? Also du trainierst ja auch inzwischen wirklich Top-Jugendspieler. Wie hat sich die Talententwicklung und die Arbeit da im Vergleich zu deiner eigenen Zeit verändert?
Boah, ja, also man weiß jetzt natürlich viel mehr. Also als ich gespielt habe, da wusste man noch gar nichts von Ernährung und so, ne? Und auch Physio und so. Das hat sich ja alles so viel weiterentwickelt. Ja, ich meine, früher hat man ja noch, also als ich angefangen habe, da haben die alle aufgehört mit 29, 30 Jahren, so wie Boris Becker, ja. Eben Lendl und so. Ne? Die haben ihre Karrieren so früh beendet. Und jetzt eben mit Ernährung und mit gescheiten Trainieren und so. Man weiß, also früher hat man ja auch 8 Stunden am Tag trainiert und dachte, je mehr man trainiert, je besser. Jetzt weiß man ja, dass es eigentlich ist auch ganz wichtig, Regeneration und Pausen und lieber kürzer trainieren, aber dafür richtig intensiv statt lang. Also ich sag immer, besser du trainierst 1 Stunde 100% statt 5 Stunden 80%, so ungefähr, ja. Weil du wärst ja sonst auch langsamer und so, ja, das hat sich ja alles so geändert. Ja. Da weiß man jetzt bestimmte Übungen und Tennis-specific Fitness und so, ja. Deswegen sind die natürlich auch alle so ultra schnell im Moment. Ja.
Ja.
Klar, und die Karrieren sind auch viel länger, deswegen, ja. Also das hat sich halt so geändert. Man kann ja auch schauen bei Instagram und YouTube und so gibt's gute Sachen, wo man, also das kann ja jeder, könnte ja jetzt ein Papa mit seinem Kind, könnte jetzt ganz gutes Training machen, so sage ich es mal so, ja, wenn er da ein bisschen guckt.
Ja, Informationen sind zugänglicher. Die Informationen sind einfach zugänglicher auch, ja.
Ja, genau. Wobei man natürlich auch aufpassen muss, weil es gibt auch Sachen bei Instagram und so, die gar keinen Sinn machen, weißt du?
ja, klar. Also, sprechen wir mal über deine eigene Karriere, Frank. Du hast wirklich lange, lange Jahre auch sehr erfolgreich im Herrendoppel gespielt. Das Doppel, ich erinnere mich auch so als Kind bei einer tennisbegeisterten Familie bin ich aufgewachsen, also Tennis als quasi Zuschauersport, die waren begeisterte Zuschauer, habe selber auch ein bisschen gespielt, aber habe das halt irgendwie so miterlebt über die Jahre und fand, das Doppel hatte irgendwie einen ganz tollen Stellenwert, das war irgendwie was Besonderes, auch eine ganz andere Art des Spiels. Was macht für dich immer noch den besonderen Reiz des Doppels aus?
Ja gut, ich liebe halt Doppel, ich war immer schon ganz gut im Doppel, ja, ich finde es halt, es macht halt mehr Spaß, wobei mir macht beides Spaß, es stimmt nicht, mehr Spaß, mir macht beides Spaß, aber mir macht mindestens genauso viel Spaß wie Einzel, ja, weil du bist halt zu zweit auf der Seite und hast halt mehr Interaktion mit deinem Partner und es geht schnell, geht ein bisschen schneller, also zum Gucken finde ich es eigentlich auch mega, ja, also ja, ich liebe einfach Doppelspielen, ja. Ich spiele auch immer noch gerne jetzt, wenn ich spiele, spiele ich ab und zu Doppel. Oder so Dingles, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nein.
Das ist ein ganz witziges Spiel, wo du, sag mal, du stehst zu viert auf dem Platz und du spielst mit zwei Bällen Cross, also die auf der Rückhandseite spielen Cross und die auf der Vorhandseite spielen Cross und dann wird der Punkt ausgespielt Cross und sobald einer einen Fehler macht, muss man Dingles rufen und dann ist ja noch ein Ball übrig und den tut man dann einen Doppelpunkt spielen, ja.
Ah, okay. Und,
ja, das macht mega, ja, das macht mega Spaß. Du kriegst nur einen Punkt, wenn du beide Punkte gewinnst. Also sag mal, ich auf der Vorhandseite, sag mal, gewinn meinen Punkt gegen den anderen Vorhandspieler, dann rufen wir Dingles und dann gewinnen wir den Doppelpunkt auch noch, dann steht es 1-0. Und die den Punkt gewinnen, müssen dann die Seite tauschen von vor und zurück, sodass jeder immer gegen jeden spielt. Ja.
Cool.
Ja, also das macht mega Spaß. Der Tommy Haas hat in Amerika, glaube ich, sogar schon ein paar Dingles-Turniere organisiert. Ja.
Wahnsinn, ja, siehst du wohl. Ich glaube, das ist das Ding. Es muss immer weitergehen und neue Ideen sind da auch wirklich natürlich immer willkommen. Spannend, muss ich mir auf jeden Fall nochmal im Detail reinziehen. Aber zurück zum klassischen Doppel. Das ist ja wirklich auch ein unfassbar strategisches Spiel oder eine strategische Art des Tennis. Du sagst auch, man muss natürlich mit seinem Partner zusammen dann überlegen oder eine Strategie ausspielen, die man dann irgendwie sich überlegt. Früher waren diese Doppelfinals ja wirklich echte TV-Highlights, aber mittlerweile ist es leider so ein bisschen, hat es an Strahlkraft verloren. Woran liegt das deiner Meinung nach? Warum hat es nicht mehr diesen Flair, den es vielleicht früher hatte, jetzt mit Blick auf die TV-Ausstrahlung?
Ja, du, ich meine, da gibt es verschiedene Meinungen, ist wahrscheinlich auch ein langes Thema, aber ich würde mal einfach sagen, dass es daran liegt, dass an dem Marketing halt, dass halt viel zu wenig im Tennis halt für Doppel so Werbung gemacht hat, Marketing von der ATP und von den Turnieren generell, ja. Die spielen halt oft auf Nebenplätzen oder zu schlechten Zeiten und so, ja. Und dann aber die Turniere beschweren sich halt, dass die guten Spieler so wie Djokovic und so halt kein Doppel spielen oder kaum Doppel spielen. Klar, das stimmt auch. Ja, früher haben halt McEnroe und so, die haben halt auch alle Doppel gespielt. Aber da könnte man ja mal schauen, wie viel Preisgeld die früher im Doppel bekommen haben im Vergleich zu heute. Ja, also ich sage prozentual zum Einzel. Ja, wahrscheinlich hat sich das für John McEnroe halt auch gelohnt, Doppel zu spielen, ja, weil das halt viel mehr Preisgeld war, prozentual zum Einzel gesehen, ja. Und jetzt ist es halt nur noch ganz wenig Preisgeld. Also sie verdienen immer noch okay, aber halt viel, viel weniger als im Einzel. Das lohnt sich halt für so einen Topspieler jetzt nicht da Doppel zu spielen, weil der verdient eh schon so viel im Einzel und dann macht er sich noch müde im Doppel. Ja. Also ich denke, wenn du willst, dass Federer und Djokovic Doppel spielen, dann musst du halt einfach richtig viel Geld ins Doppel tun und dann würden die auch wieder spielen, weißt du?
Ja.
Und dann hättest du die auf dem Platz und dann wäre das wieder mega interessant. Ja. Und ich meine, klar, aber dann ab und zu gewinnen mal so ein Djokovic und Doppel, aber die verlieren halt auch oft dann gegen die nur Doppel spielen, weil die das halt jeden Tag üben. Ja. Und es ist halt ein bisschen ein anderes Spiel. Aber ja, es ist nicht so einfach. Du müsst halt einfach mehr Marketing machen, mehr promoten. mehr Geld tun ins Doppel, dann würden automatisch mehr Spieler spielen, meiner Meinung nach. Das wäre eigentlich das Einfachste, ja.
Ja.
Aber so die richtige Lösung habe ich auch nicht. Ja. Ich meine, das ist auch die Frage, ne, wenn du jetzt dann viel mehr Geld gibst im Doppel, ob dann ein Alcaraz spielen würde, vielleicht würde er halt trotzdem nicht spielen, weil er verdient ja eh schon so und so viel Millionen im Jahr durch Einzel, ja, braucht er das Doppel nicht unbedingt, ja.
Aber was ist denn so mit Ideen, auch Tennissport attraktiver zu machen, Gamification, Stichwort Gamification, wie dieser Million-Dollar-One-Point-Slam, Pickleball geht absolut durch die Decke, ist natürlich nicht Tennis, weiß ich, es ist auch touchy Subject für absolute Tennis-Puristen, wenn man so schaut, wie die Tennisclubs da jetzt irgendwie dann Courts umstellen und da halt versuchen, auf Pickleball zu setzen. Aber es weckt ja trotzdem Interesse an, ja, also an dem Sport und bei Pickleball jetzt, man kriegt die Leute wieder in den Tennisclub vielleicht eher rein oder so. Wie siehst du das? Du bist ja wahrscheinlich absoluter Tennisromantiker.
Ja, solche Sachen sind schon gut fürs Tennis, klar. Pickleball. Ja, ob du jetzt dann, ja, vielleicht, also ist auf jeden Fall, denke ich, ganz gut. Also mein Sohn hat auch neulich mit seinen Freunden Pickleball gespielt, das ist super, weil die lernen da ja dann auch Hand-Eye-Coordination und bewegen sich und sind draußen und klar viel besser als irgendwie am Fernseher. Aber ob da jetzt mehr Leute in den Tennisclub kommen, deswegen, ja, vielleicht gibt es, wäre mal interessante Statistik zu sehen, wie viele Leute fangen an mit Tennis wegen Pickleball, ja. Oder wie viel verliert Tennis wegen Pickleball? Das wäre mal interessant, ja. Das weiß ich nicht. Ja. Eine gute Frage, müssen wir mal eine Research machen, ja. Aber klar, wird immer wieder neue Sachen geben. Also das mit dem One-Point-Slam fand ich super, ja, das war cool, ja. Da hätte ich auch gerne mitgespielt, aber ich musste in der Zeit, war ich ja gar nicht da, ja.
fand ich auch eine super Idee und die Debatte war sehr, sehr angeheizt auf jeden Fall. Also gab ja Leute, die gesagt haben, das geht gar nicht und dann macht man irgendwie das Spiel mit lächerlich und so. Ich fand das einfach auch eine super kreative Idee und das muss man auch wirklich mal sagen, jetzt 2026 mit sowas noch um die Ecke zu kommen. Also na klar, die haben es nicht erfunden, aber das quasi auf dem Niveau da nochmal zu präsentieren und dass das so ein Erfolg ist, fand ich eigentlich auch so als Spectator total spannend und anders auch.
Ja, es gibt ja auch immer wieder, weil du sagst so mit Ändern und so, es gibt ja immer wieder so Sprüche, dass man vielleicht das Tennis ändert, dass man jetzt nur noch einen Ausschlag macht. Ja? Aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das passiert, weil das würde ja komplett die Rangliste auch verändern. Ja? Da würden ja ganz andere Spieler plötzlich oben stehen und so. Ja, das wäre ein tougher Change. Ja? Aber vielleicht wird sich's mal irgendwann ändern, dass man ohne Netz spielt. Weil das machen sie bei den Jugend auch schon. Also, dass der Ausschlag, wenn der Netzroller ist, dass es weitergeht, ja. Einfach, weil das noch ein bisschen einen Spaßfaktor hat und ein bisschen schneller machen würde, das Spiel. Das könnte ich mir vorstellen, dass das kommt. Aber ja, sonst weiß ich nicht. Ja,
muss man schauen. Vielen, vielen Dank. Abschließende Frage, persönlich an dich. Du hast Familie. Wie steht dein Sohn zum Tennis? Hat er schon einen Tennisschläger in der Hand? Hoffst du vielleicht heimlich auch, dass er was anderes macht? Oder ist er begeisterter Tennisspieler? Wie sieht's da aus?
Ja, also der Lenny, der spielt voll gern Tennis und ich spiele auch ab und zu mit ihm. Er hört leider gar nicht auf mich. Ja? Also wenn ich ihm sage, hey, spiel doch mal deine Vorhand so, dann macht er, dann sage ich, hey Lenny, ich spiele schon mein ganzes Leben lang Tennis, wieso vertraust du mir? Will er nicht hören, ja. Aber wenn jetzt die Oma von nebenan, Nachbarin kommt und sagt, hey, spiel doch mal Vorhand so, der würde das machen, ja. Also was ich manchmal auch mache, ist, dass ich dann irgendwelche andere so Teenager-Kinder, die einigermaßen Tennis spielen, sage, hey, tu du mal mit dem Lenny spielen und sage mal, er soll die Vorhand so spielen, ja. Dann macht das, weißt du. Aber ist auch okay, weil ich will nicht der Trainer sein von ihm, ich will der Papa sein von ihm, also cool. Das ist schon okay, ja. Also ich glaube, es ist ganz schwer als Vater ein gutes Verhältnis mit seinem Kind zu haben, wenn man jetzt der Coach ist, ja. Deswegen, für mich ist es wichtiger, dass ich Papa bin als Trainer. Ich meine, klar, es wäre schön, wenn er ab und zu ein bisschen auf mich hören würde, was jetzt so die Basics betrifft, ja, weil die könnte ich ihm ja beibringen. Aber ja, er spielt voll gern, er geht so zum Training hier in Türkei und ab und zu spiele ich auch mit ihm, er spielt mit seinen Freunden. Und ich wäre ganz happy, wenn er Tennis liebt später mal, ja, wenn er vielleicht mal im Verein spielt und vielleicht mal so Mähenrunde spielt, aber jetzt Profi oder so, glaube ich, wird er nicht. Da ich glaube, das ist nicht so sein Ding und der wär ich jetzt auch nicht so pushen, ja. Also wenn, dann müsste er das selber machen. Aber ja, macht alles, er spielt auch Basketball und wir gehen Skifahren und wir fahren überall mit dem Fahrrad hin in Tokio. Also er ist schon sportlich und spielt auch gern Tennis, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, er geht auf Tour. Ja. Also da ist er auch, da gibt es andere Kinder, die sind da schon viel besser in dem Alter.
Ja. Ja, und ich glaube am Ende, wie du sagst, solange er vielleicht die Liebe zum Tennis mit dir teilen kann, ist das ja schon eine Menge wert, wenn man dann noch über die nächsten Jahre vielleicht auch zusammen ein bisschen Tennis spielen kann, oder?
Ja, genau. Vielleicht gibt es ja so Vater- und Kind-Turniere und so Sachen. Wäre mal cool, wenn wir da mitspielen können. Ne?
Ja, wir werden dranbleiben. Mal sehen, Frank, wie sich das alles entwickelt. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, die du dir genommen hast, mit uns zu sprechen und wünsche dir weiterhin alles Gute unten in Talkie. Ciao.
Ciao, ciao.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.